So, ich freue mich hier zu sein. Es war gar nicht so einfach, hierher zu kommen, aber das ist nicht eure Schuld. Das liegt am Ironman in Frankfurt. Der Ironman, der geht so ganz knapp an unserem Haus vorbei. Und da mussten wir gestern erstmal telefonieren, wie kommen wir überhaupt raus aus diesem Stadtteil Bergen, also Bergen-Enkheim, Frankfurt, gell? Und haben es dann irgendwie geschafft, immer so, wird's klappen, aber wir sind da und sind ein bisschen früher gekommen, haben uns Babenhausen so ein bisschen angeschaut, schon mal so geschaut, wo sind schöne Cafés, wo kann man sich mal hinsetzen. Und ja, wir haben was Schönes gefunden da in der Fußgängerzone auf der linken Seite. Da gedacht, oh, da müssen wir mal einkehren irgendwann. Ja, ich bin der Gabriel Jamal, bin 58 Jahre, verheiratet mit Elke, die auch dabei ist, und Vater von zwei quietschlebendigen, temperamentvollen Kindern, kann man nicht mehr sagen. Also 16 und 14 dieses Jahr. Und ja, den David Jocham, den kenne ich aus meiner Zeit in Bad Wurzach, also in Oberschwaben. Da war ich Pastor. Und der David, der war zu der Zeit Leiter von Heaven's Gates, Hell's Flames, ist so durch Deutschland getingelt und hat den Gemeinden gedient und eine tolle evangelistische Arbeit da gemacht. Und da habe ich ihn kennengelernt, auch auf den Pastorentagen. War immer schön, ihn zu sehen. Und ich war bis letztes Jahr Pastor in Steinau an der Straße. Kennt ihr vielleicht, Brüder Grimmstadt, ist sehr schön. Und habe jetzt eine Auszeit von einem Jahr genommen und steige jetzt so wieder ein mit Predigtdienst und freue mich, hier zu sein. Weiß nicht, wie es euch geht, mir ist ziemlich heiß und hat auch was so mit der Urlaubszeit zu tun, mit der Sommerzeit. Und ich stelle fest, so diese Vorurlaubszeit ist eine Zeit, die ziemlich stressig ist, oder? Man bereitet sich auf den Urlaub vor, man denkt an tausend Dinge oder meint zumindest an tausend Dinge denken zu müssen. Was gibt's alles? Man versucht dann irgendwie so in dieser Urlaubszeit das alles nachzuholen, was so innerhalb des Jahres vielleicht so ein bisschen schiefgelaufen ist, an zu viel Stress, an zu viel Action, und versucht dann irgendwie so das alles in diese 2 bis 3 Wochen zu kanalisieren. Und man erwartet da unfassbar viel von, man stilisiert da sehr viel rein in diese Urlaubszeit. Und genau, das ist eigentlich so die Frage, die mich dann auch so beschäftigt ist, wie hat Jesus das eigentlich gemacht? Ja, hatte Jesus auch Urlaub? Und wie ist er damit umgegangen, so dass er immer wieder Atem geholt hat, dass er immer wieder innegehalten hat? Und es gibt ja diesen schönen Vers aus Matthäus 6, Vers 6. Ich lese ihn jetzt nicht ganz vor, sondern nur so andeutungsweise. Wenn du beten willst, so geh in dein Kämmerlein. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Und der Lothar Zanetti, ein christlicher Autor, der hat daraus ja das neu interpretiert. Und der schreibt, wenn du beten willst, so geh in dein Kämmerlein, dein Dunkelkämmerlein, und entwickle das Bild, das Gott von dir hat. Ups, gehe ich jetzt in das Kämmerlein, nehme ich mir Zeit für Gott, damit er, damit da ein Bild entwickelt wird von mir? Um was für ein Bild geht es da eigentlich und was für ein Bild hat Gott von mir? Und es geht bei dieser Frage natürlich um Identität, wer ich eigentlich bin. Und das ist eine Frage, die stellt sich eigentlich unser ganzes Leben lang. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist so ein Thema, dass sich wirklich durchzieht durch unser Leben. Wer bin ich eigentlich? Und wie komme ich eigentlich auch dazu, dass ich das rausfinde, wer ich eigentlich bin und wie meine Identität ist? Und dabei geht es natürlich auch in die Frage so unserer gesellschaftlichen Prägung, gell? Wir sind ja, oder meinen etwas zu sein, wenn wir etwas leisten, wenn wir etwas schaffen, wenn wir etwas tun. Und es soll aber heute Morgen um Stille gehen, besonders darum, Erfahrungen der Stille mit unserer Identität zu verbinden. Und den ersten Gedanken, der uns dabei leiten soll, den würde ich mal sagen, vollgestopft und doch unerfüllt. Und eines der auffälligsten Zeichen unseres alltäglichen Lebens ist ja, dass wir unseren Terminkalender total vollstopfen. Ich hatte gestern einen sogenannten freien Tag. Also der war frei von Ausruhen, ja, und von Stille und von von Entspannung, aber eben nicht das, was ich eigentlich mir gedacht habe. Und es ist irgendwie so schwer, irgendwie zur Ruhe zu kommen, ja, und eben nicht nur zu funktionieren, nicht in diesem Hamsterrad zu sein. Und wir müssen so viele Dinge bedenken, wir müssen so viele an so vieles denken und auch tragen auch Menschen mit uns, für die wir Verantwortung haben. Und wir merken, das zerrt an uns und wir verlieren dabei immer mehr von uns selbst. Und wenn wir nicht aus einer persönlichen Mitte mehr heraus handeln können, verlieren wir dabei, wenn wir nicht innehalten, unser seelisches, unser emotionales Gleichgewicht. Und manche sagen dann, ja, ich müsste mal zur Ruhe kommen, endlich wieder zu mir selbst finden. Aber wir hören irgendwie nicht auf. Es ist wahnsinnig schwer aufzuhören. Es ist manchmal wie eine Sucht, ja, weil wir damit ganz, ganz viel verbinden. Ja, man könnte meinen, heute heißt, viel zu tun zu haben, so viel wie ein wichtiger Mensch sein. Ja, ich bin nur etwas, ich kriege Anerkennung und das stärkt wieder so dieses Statussymbol. Ja, es ist wichtig, beschäftigt zu sein oder zumindest so zu wirken, als wäre man es, vielleicht auch in der Gemeinde. Und unsere Gesellschaft ist auf Leistung getrimmt. Ja, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Ich mache eine kleine Pause. Habt ihr vielleicht einen Schluck Wasser für mich? So ein Glas oder so, weil, ach, kein Problem. Ich habe meine Flasche da, aber ich wollte jetzt nicht immer die Flasche heben. Ist ein bisschen anmutiger, wenn ich ein Glas in der Hand habe. Und wenn das erstmal so zur persönlichen Ich-Formel geworden ist, dann wird ein gefährlicher Weg beschritten, wenn du gar nicht mehr anders kannst, wenn du nur noch in diesem Hamsterrad bist und wenn deine Gedanken nur noch in diese Richtung gehen, deine Emotionen, dann kann es auch wirklich gefährlich werden. Die Formel lautet dann, du bist brauchbar, weil du erfolgreich bist, weil du wichtig bist und weil es ohne dich nicht geht. Also ich gleich das, was ich tue und schaffe. Ach, herrlich. Schwierig wird es dann, wenn wir in Situationen sind, wo wir nicht mehr leistungsfähig sind. Ja, wenn wir auf unseren Ruhestand zugehen, wenn wir mal krank sind. Ich weiß nicht, wer von euch mal längere Zeit krank war. Ich war schon längere Zeit mal krank. Ich hatte zwei Knieoperationen. In der Zeit war ich dann noch, ich war schon noch angestellt, aber ich war beschäftigungslos, war zu Hause. Und da kommt man ins Nachdenken, ja. Und da kommen auf einmal Dinge hoch und dann fragt man sich, dann stellt man sich wirklich diese Identitätsfrage, wer bin ich eigentlich noch, ja? Was bin ich eigentlich noch wert, ja? Wenn alles so abfällt, wenn dieses Statussymbol nicht mehr da ist. Ja, und die Frage ist, wo finden wir eine bessere Identität, ja? Und wie finden wir zurück zu dem Bild, das Gott von uns hat? Wie wird unser Leben wieder wesentlich? Ja? Wo kommen wir dahin zurück, was Gott von uns denkt? Wie kommen wir zu unserer Mitte zurück, wo wir die sein können, die wir sind oder die wir sein wollen und sein sollen? Im Evangelium nach Markus Kapitel 1, jetzt kommen wir zur Bibelstelle, war alles nur die Einleitung, Kapitel 1, 32 bis 39, nach der Einheitsübersetzung. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele, die an möglichen Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu reden, denn sie wussten, wer er war. Früh am Morgen, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort. Dort betete er. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Er antwortete, lass uns woanders hingehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Das Erste, was auffällt, ist diese starke Öffentlichkeit, in der Jesus sich aufhält, ja, diese vielen Menschen. Und wenn wir mal davor schauen, sehen wir, dass Jesus aus einer Zeit der tiefen Wüstenerfahrung kommt. Ja? Also er hat, da kommen wir zu der Antwort auf die Frage, wie hat Jesus Urlaub gemacht? Er hat 40 Tage, ist er in die Wüste gegangen. Ja? Was hat er gemacht? Hat er einen Stress gehabt in der Planung? Nein, er ist einfach so gegangen, wie er war und hat dort Zeit verbracht in der Stille, im Verborgensein mit seinem himmlischen Vater. Und wie muss das auf ihn gewirkt haben? Aus dieser Stille heraus, aus dieser Wüstenerfahrung heraus, in solch eine, in so ein Chaos, ja, mit vielen Menschen, mit vielen Menschen, die auch Bedürfnisse haben, ja, und die an ihm hängen und die geheilt werden wollen, die befreit werden wollen. Also das ist bestimmt nicht so einfach gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als ihr, wenn ihr so aus dem Urlaub zurückkommt, ja, oder aus einer längeren Zeit eben der Krankheit und dann wieder anfängt. Da braucht man erstmal so ein paar Wochen, bis man sich irgendwie sortiert hat. Und bei Jesus ist man erstmal so ein bisschen, steht man neben sich. Und bei Jesus war es wirklich so von 0 auf 100. Die Leute waren da und er war in seiner Berufung und er hat wunderbare Dinge vollbracht. Seine Heilungsgottesdienste waren ausverkauft, ja, die waren gefüllt bis oben. Da waren sehr viele Menschen und jeder wollte sehen, wie Leute gesund werden, wie Tote auferweckt werden. Und jeder kannte ihn in Israel. Ja? Das hat sich ja verbreitet, dass Jesus da ist wie ein Lauffeuer. Jesus führte ein Leben in der Öffentlichkeit und dann passiert etwas, womit man überhaupt nicht rechnet. Kaum hat Jesus seine öffentliche Wirksamkeit begonnen, da zieht er sich wieder zurück in die Stille. Also, da steht in Markus 1,35, früh am Morgen, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort. Also, ich habe mal so einfach mal so ein bisschen gedacht, dachte, ist Jesus ein Weichei? Dass er noch nicht mal ein paar Wochen Dienst aushält und schon wieder muss er sich zurückziehen, schon wieder in die Stille, schon wieder irgendwie seinen Dienst entschleunigen und das irgendwie reduzieren, was er tut. Seltsam, atemberaubende Dinge sind geschehen, Dämonen wurden ausgetrieben, Krankheiten besiegt. Es war unfassbar, was da geschah. Und Jesus zieht sich zurück an einen einsamen Ort. Seine Jünger hatten dazu ja eine ganz andere Meinung. Gell? Große Gelegenheiten, dachten sie, gehen ungenutzt vorbei. Sie suchen ihn, als sie ihn gefunden haben, sagen sie ihm, Jesus, alle fragen nach dir, Gott hat dir eine Tür geöffnet, für die Leute war es nie leichter zu glauben. Jesus, was machst du da? Komm, das ist unsere große Chance. Gott will Erweckung schaffen, komm jetzt. Ja? Und das dürfen wir nicht verpassen, ja? Sonst kommen wir hier nicht, sonst kommt Gott nicht durch. Was macht Jesus? Geht er mit ihnen zurück? Sagt er, stimmt, ja, tut mir leid, ich war zu bescheiden, sorry. Nee, hat er nicht gemacht. Und ich glaube, diesen Punkt, da haben die Jünger sich sehr schwer getan, ihn zu verstehen. Es hat auch lange gedauert, bis sie die Bedeutung dieser einsamen Orte auch für ihr eigenes Leben verstanden haben und umgesetzt haben. So, und jetzt trinke ich noch was. Und an anderen Stellen der Evangelien ist nachzulesen, dass Jesus für sein schlechtes Selbstmarketing manchmal Kritik einstecken musste. Johannes 7, 3 bis 5, da sagten seine Brüder zu ihm, du solltest nicht länger hier in Galiläa bleiben. Zieh nach Judäa, damit auch dort deine Jünger die Werke sehen, die du vollbringst. Denn niemand wirkt im Verborgenen, wenn er öffentlich bekannt sein möchte. Wenn du diese Wunder tust, zeig dich damit aller Welt. Auch seine Brüder glaubten nämlich nicht an ihn. Offensichtlich war es typisch für Jesus, dass er immer wieder die Verborgenheit suchte und einsame Orte brauchte, wo er zu allem, was ihn umgab, auf Abstand gehen konnte. Und für Jesus hatten diese einsamen Orte eine ganz bedeutende Rolle. Und das Zitat von dem Dunkelkämmerlein, das ich am Anfang vorgelesen habe, das nimmt Bezug auf diese Lehre Jesu über das Beten, wo er sagt, du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Matthäus 6, Vers 6. Was gibt es denn im Verborgenen, was wir sonst nicht finden würden? Und da ist ein Vers aus dem Buch Jesaja sehr aufschlussreich, wo es heißt über Gott, wahrhaftig, du bist ein verborgener Gott. Jesaja 45, Vers 15. Gott ist nicht verborgen, weil er ein Geheimnis aus sich machen würde, sondern weil er sehr kostbar und wertvoll ist. Wir stolpern nicht einfach irgendwie drüber, so stille Zeit to go oder irgendwie sowas in der Richtung oder Fast Food, spirituelle Erfahrung, sondern das ist nicht möglich, das will Gott auch nicht. Ja. Ich habe mir überlegt, wenn ich stell dir vor, bist verlobt und du möchtest dich mit deiner Frau treffen. Wo triffst du dich? Bei McDonald's, zu einem Big Mac und einem, jetzt sag bloß nicht ja. Okay, bei Big Mac. Ich würde es nicht machen. Ich würde mir den schönsten Ort, das beste Restaurant raussuchen. Und ich würde mir ganz viel Zeit nehmen, den ganzen Abend. Es ist etwas ganz Besonderes, ein ganz besonderer Ort, damit Zeit da ist zum Kennenlernen und Zeit da ist, den anderen auch zu genießen. Und das ist bei McDonald's, schwer möglich, finde ich. Jedenfalls ist es kein besonderer Ort. Und so ist es auch in der Beziehung zu Gott. Jesus suchte einsame Orte, weil er die vertraute Nähe zu seinem Vater suchte. Und es ist auch für uns wichtig zu sehen, ohne Alleinsein gibt es keine wirkliche Gottesbeziehung. Sie verkümmert zu Frömmigkeit, wenn ihr das Alleinsein fehlt. Die traute Beziehung, die innige Beziehung, persönliche Beziehung zu Gott, zwischen Gott und dir. Das ist nicht so im Vorbeigehen zu machen. Ja. Das Schweigen, die Stille, das Zurückgezogensein, das sind Voraussetzungen, dass wir Gottes Stimme in unserem Herzen wahrnehmen. Ja. Und das ist das, wonach sich sehr viele Menschen sehen heutzutage. Und das ist das, wo sehr viele Menschen unfähig sind, das dann auch zu leben. Und große Sehnsucht, aber große Unfähigkeit, das irgendwie sich Zeit dafür zu nehmen, weil wenn man sich Zeit nimmt und wenn man die Stille aushält, dann kommen ganz viele Dinge aus dem Unterbewusstsein hoch. Ja. Dann kann man sich nichts mehr vormachen, dann ist man wirklich identisch, ja, authentisch. So. Und dann ist man echt. Und davor scheuen sich viele Menschen, das auszuhalten. Sie können das nicht aushalten, sie können sich selbst nicht ertragen. Aber Gott kann uns ertragen und Gott sehnt sich danach, eine Beziehung zu dir zu haben, die nicht zugedeckelt ist durch einen tierischen Geräuschpegel, durch Stress, durch irgendwie so zwischendurch in 2 Minuten, sondern Gott sehnt sich nach einer ganz tiefen, engen Beziehung, damit er sich dir offenbaren kann. Und was dann auch geschieht, wir hören Gottes Stimme in unserem Herzen. Unsere Seele, aber auch Gottes Stimme, kommt ausschließlich in der Stille zu Wort. Also Elke und ich, wir haben uns kennengelernt bei Jugend mit einer Mission. Wir haben da beide gearbeitet im Rotlichtviertel von Frankfurt. Und ein Thema hat Jugend mit einer Mission bestimmt, nämlich Gottes Stimme hören. Und wir haben dort sehr viel Zeit verbracht, egal was wir gemacht haben, wenn wir irgendwas vorhatten. Wir haben nicht einfach nur agiert, sondern wir haben immer wieder auch als Team, und wir waren ein recht großes Team, immer wieder Zeit genommen, Qualitätszeit, um Gottes Stimme zu hören. Um einfach zu wissen, was erwartet Gott von uns? Was sollen wir tun? Wo geht's hin? Was hast du, Gott, vor? Was ist auf deinem Herzen? Wie siehst du uns? Wie siehst du die Menschen um uns herum? Was ist dran? Und das ist so etwas, was uns sehr kostbar geblieben ist und was wirklich hängen geblieben ist auch. Ja? Immer wieder Zeit zu nehmen, um Gottes Stimme zu hören. Da müssen wir offen sein, ihm wirklich begegnen zu können. Gott ist ein verborgener Gott und er kommt auf leisen Sohn, sage ich mal. Um ihn wahrzunehmen, brauchen wir Stille, um ihn zu hören, einen verborgenen Ort. Und das passt sehr gut jetzt hier zu dieser Urlaubszeit, in der wir sind. Ja. Und so schnell sind diese leisen Impulse, die von Gott kommen, die wir auch nur wahrnehmen können, wenn wir innehalten, wenn wir nicht irgendwie alles zudeckeln, so schnell sind diese leisen Impulse von Gott überhört. Warum sind nun diese verborgenen Zeiten und Momente so kostbar? Was geschieht in der Einsamkeit? Wir kennen es aus unseren Gebeten. Oft heißt es, Gott, wir bitten dich, segne, was wir sagen und tun. Und wenn Jesus gebetet hat an diesen einsamen, verborgenen Orten, dann lautete seine Bitte anders. Vater, was möchtest du segnen? Was soll ich sagen? Was soll ich tun? Was ist dein Wille? Und Jesus war ein Hörender. Und dort in der Stille erkannte er, dass die Worte, die er sagte, von seinem Vater kamen und er erkannte, was sein Vater durch ihn tun wollte. Es ist wie in einer Beziehung, in einer Freundschaftsbeziehung oder in einer Ehe, wie auch immer. Wenn einer nur redet, der andere nur hört, das funktioniert nicht lange. Ja, das muss ausgewogen sein. Ja. Jeder muss die Möglichkeit haben, von seinem Herzen preiszugeben. Ja. Und jeder wollte ein Interesse haben, zu hören, was ist wirklich dein Herz? Ja. Was bewegt dich? Ja. Und genauso ist es in der Beziehung zu Gott. Und es gibt genug Beziehungen, wo der eine den anderen benutzt, ja, so als Mülleimer oder als Abtreter oder wie auch immer, ja, einfach nur um etwas abzulassen, um sich mitzuteilen. Aber was den anderen bewegt, das interessiert dann weniger. Wie gesagt, Jesus war ein Hörender und dort in der Stille erkannte er, dass die Worte, die er sagte, von seinem Vater kam und er erkannte, was sein Vater durch ihn tun wollte. Das ist der Unterschied zwischen Taten und Frucht. Ich erkläre es gleich. In der Stille merkte Jesus, dass die heilenden Worte, die er sprach, nicht von ihm selber kamen, sondern ihm geschenkt wurden und dass die Liebe, die er anderen entgegenbringen konnte, aus einer größeren göttlichen Liebe kam, dass seine machtvollen Taten letztlich nicht seine, sondern die seines Vaters waren. Und das sind dann so diese Momente, wenn Leute euch ansprechen an eurer Arbeitsstelle und sagen, hey, du hast ja eine ganz andere Art, mit Leuten umzugehen. Hier ist so ein Stress. Du reagierst ja ganz anders. Was ist mit dir los? Ja. Ich kann mich erinnern, der häuslichen Krankenpflege, wo ich mal gearbeitet habe, hat mich eine Kollegin angesprochen, gehabt, das gibt's ja nicht. Du bist immer irgendwie gut drauf. Du bist so, du strahlst so, was ist los? Habe ich gesagt, naja, ich habe einen guten Gott, ich bin verlobt, ich freue mich meines Lebens. Und also die Leute um uns herum kriegen das dann einfach mit, dass da etwas Übernatürliches mitspielt, ja? Etwas, was sie nicht haben. Was auch ganz wichtig war, in der Stille Freiheit und Identität finden. So, Jesus hatte eine unglaublich innere Freiheit. Er war nicht abhängig von dem, was andere über ihn dachten. Ja? Er war wirklich durch und durch frei von den Erwartungen der Jünger, der anderen Menschen um ihn herum. Er konnte sich auch wirklich rausnehmen und sagen, hey, ich muss nicht das tun, was ihr wollt, sondern ich muss das tun, was mein himmlischer Vater mir zeigt, ja, und seine Worte sagen. Und eure Erwartungen verstehe ich zwar, aber das deckt sich nicht mit dem, was Gott mir zeigt, was mein Vater mir zeigt. Und Jesus hatte eine Klarheit, was Gott von ihm wollte und auch Mut, das zu tun. Und er hatte Klarheit und Mut, der zu sein, der er war, nämlich der Sohn Gottes. Und das war seine Identität. Er war der geliebte Sohn seines Papas. Und in dem Hören auf seinen Vater wollte er sich gebrauchen lassen. Und wenn diese Werke aus der Gemeinschaft mit Gott entspringen, ja, die wir tun, dann nennt die Bibel das Frucht, weil der Ausgangspunkt dafür Gott ist. Und die Gefahr ist, wenn wir ein Leben ohne Stille, ohne das immer wieder Kommen zu unserem Papa im Himmel, wenn wir das nicht tun, dann ist die Gefahr, dass wir zwar reich an Taten sind, aber wahrscheinlich arm an Frucht. Und für uns ist es wichtig, dass wir hören, was Gott eigentlich sagen will und was Gott segnen will. Wir können reich sein an Taten, aber bleiben arm an Frucht. Das ist aber keine Frage, die sich nur an Leute jetzt im Dienst, im vollzeitlichen Dienst irgendwie richtet, sondern wirklich an jeden von uns. Jeder von uns ist berufen zum vollzeitlichen Dienst. Und jeder von uns ist berufen, eine vollzeitliche Beziehung zum himmlischen Vater zu leben. Da gibt es da keine Unterscheidung. Ja. Wir dürfen Empfangende sein. Sonst ist die Gefahr, dass wir viel tun, aber nichts oder wenig verändern und am Schluss nur noch auf unserem Zahnfleisch kriechen. Ja. Und aus dem Hamsterrad nicht mehr rauskommen. Ja. Unsere eigenen Werke. So, wie finden wir nun diesen Anschluss an die Stille? Wie kommen wir zu ihr? Wir reden oft von der stillen Zeit, wenn wir die Bibel lesen und beten. Und oft muss es schnell gehen zwischen Toastbrot und Zähneputzen. Und Stille lässt sich aber nicht im Eilverfahren erledigen. Das ist nicht möglich. Und wir betrügen uns da ein bisschen uns selbst. Ja? Und hier heißt es von Jesus, er stand auf und ging hinaus. Ja? Offensichtlich ist er nicht auf der Bettkante sitzen geblieben, um dort seine stille Zeit zu machen. Sondern er ging an einen einsamen Ort. Ja? Wohin ziehst du dich gern zurück? Was benötigst du für dich persönlich, um sagen zu können, so jetzt kann ich wirklich mal auf Abstand gehen zu meiner, vielleicht auch zu meiner Familie, einfach mal zu sagen, hey, ich bin jetzt mal für eine halbe Stunde oder Stunde draußen. Ja? Ich nehme hier ganz tolle Qualitätszeit mit Gott. Er ist mir wichtig. Der äußere Abstand hilft, den inneren Abstand zu finden. Ja? Und oft betet man anders, wenn man woanders betet. Wenn Jesus diesen Abstand brauchte, wird es vermutlich für uns nicht ganz unwichtig sein. Und es ist so leicht, ich fahre immer von Frankfurt nach Darmstadt zur Arbeit, also ich arbeite noch als Sozialarbeiter seit 9 Jahren. Und mit obdachlosen Menschen. Und ich habe ja so einen schönen CD-Player, den trichte ich dann immer auf. Ja. Und das ist so schön, man gewöhnt sich auch an diesen Geräuschpegel, ja, auch von den Autos und von der Klimaanlage und was weiß ich alles. Und man weicht, oder es gibt ja natürlich auch andere Geräuschpegel, und wir weichen oft so völliger Stille aus. Weil wir denken manchmal, nichts ist schlimmer, als wenn gar nichts geschieht. Die Jünger kamen zu Jesus und meinten, du kannst doch hier nicht rumsetzen und gar nichts machen. Ja, das gibt's doch nicht, weil sie nicht wussten, was dort geschah in der Einsamkeit. Das, und was auch für uns geschieht, dass wir Gottes Stimme hören. Vielleicht ist es so, dass Leute dich nicht verstehen und wenn du dich zurückziehst, vielleicht stößt du andere vor den Kopf, die was anderes mit dir vorhatten. Aber diese verborgenen Zeiten, die werden dich prägen. Und die formen dich zu dem Menschen, als den Gott dich gedacht und gewollt hat. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild. Einen anderen Aspekt des Verborgenseins möchte ich noch nennen. Jesus sagt in Lukas 8, 11 und 15, Gottes Wort ist wie ein Same. Auf guten Boden ist der Same bei denen gefallen. Lukas 8, 11 und 15, Gottes Wort. Auf guten Boden ist der Same bei denen gefallen, die das Wort mit gutem und aufrichtigem Herzen hören, daran festhalten und durch ihre Ausdauer Frucht bringen. So ein Samenkorn, das buddelt man gewöhnlich ein an einen verborgenen Ort. Und der verborgene Ort ist unser Herz. wo wir das Hören auf Gottes Stimme lernen. Und die Bibel ist der naheliegendste Ort, wo wir damit beginnen können, auf Gottes Stimme zu hören. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt fragen würde, ihr habt bestimmt da schon auch tolle Erfahrungen gemacht. Es ist auch da die Gefahr, dass man in so ein Leistungsdenken reinkommt. Ach, jetzt habe ich wieder ein halbes Kapitel gelesen. Ach, das war gut. Und ich habe mein Pensum geschafft, ja. Aber letztendlich kommt es darauf an, was in deinem Herzen ist. Und was in deinem Herzen bleibt und mit was du dich beschäftigst, ja. Und manchmal genügt eine Passage und damit, wenn du dich damit beschäftigst, dann trägt das richtig Frucht. Ich musste gerade jetzt eben an ein Video denken mit dem Johannes Hartl. Der Johannes Hartl, der hat jemanden getroffen, der einen Toten auferweckt hat. Der war ganz, ach, der Johannes hat gesagt, ach, das muss ich jetzt mal rauskriegen. Was ist so der Schlüssel? Was ist der Schlüssel dafür, dass der Tote auferwecken kann? Ich habe noch keinen auferweckt, ja. Und also es war während einem Unfall, ein Motorradfahrer, der war tot, das war erwiesen, und der hat für ihn gebetet und der ist wieder zum Leben erwacht. Dieser Mann, von dem der Johannes Hartl da erzählt. Und dann hat er ihn gefragt, was ist es denn, wo ist denn der Unterschied, was machst du, dass du so eine Vollmacht hast, dass du so stark bist, dass sowas geschieht. Und dann sagt er, ich denke 3 Stunden oder 4 Stunden am Tag über ein Wort Gottes nach. Und dieses Wort Gottes, das verinnerliche ich und verstoffwechsel ich, so wie der Wolfhard Marcus so schön sagt. Und damit lebe ich. Und abends, das mache ich 3 Wochen lang, und abends, jeden Abend, tausche ich mich mit Freunden drüber aus und wir beten drüber. Und dachte so, das ist ein Schlüssel, also mit dem Wort Gottes wirklich zu leben, dass es ein Teil von dir wird. Ja? Das ist ein Schlüssel auch wirklich, um ganz, ganz nah am Herzen Gottes zu sein und auch um Vollmacht zu bekommen. Ich möchte dazu einen kleinen Text lesen von Paul Roth, so am Schluss der Predigt. Der schreibt, einmal am Tag, da solltest du ein Wort in die Hände nehmen. Ein Wort der Schrift. Sei vorsichtig, es ist so schnell erdrückt und umgeformt, damit es passt. Versuche nicht hastig, es zu melken, zu erpressen, damit es Frömmigkeit absondert. Sei einfach einmal still. Das Schweigen, Hören, Staunen ist bereits Gebet und Anfang aller Wissenschaft und Liebe. Betaste das Wort von allen Seiten. Dann halte es in die Sonne und lege es an das Ohr wie eine Muschel. Stecke es für einen Tag wie einen Schlüssel in die Tasche, wie einen Schlüssel zu dir selbst. Fang heute damit an. Ich möchte noch am Schluss noch diesen Zusatz, der also auch in diesem Predigttext steht, da steht nämlich ganz am Schluss, und er zog durch ganz Galiläa. Also was anfangs so aussah, als würde Jesus eindeutige Chancen verpassen, führt letztlich zu einer viel größeren Ausstrahlung und Liebe und Kraft Gottes, einer Freisetzung in seinem Leben, weil es diese verborgenen Orte und Momente gab, weil er die Stille mit seinem himmlischen Vater suchte, von ihm hörte und weil er ganz nah an seinem Herzen war, und dadurch erkannte er, was wirklich wesentlich war. Es gibt so viele Dinge, die man tun könnte, so viele Stimmen auch, die wir hören. Der eine sagt, mach dies, der andere sagt jenes. Das Entscheidende ist, dass du am Herzen Gottes bist. Und dass Gott dir sagen kann, dass du ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter deines himmlischen Vaters bist. Das ist das Allererste. Und alles kommt danach. Und Jesus ist nicht an seiner Berufung vorbeigegangen, keine Angst. Er hatte eine neue Ausrüstung und er ist, hat dann ganz wunderbare Dinge noch getan. Also wenn du beten willst, so geh in dein Kämmerlein, dein Dunkelkämmerlein, und entwickle das Bild, das Gott von dir hat. Jesus hat es uns vorgemacht. Amen.